Ich wollte eigentlich ursprünglich auf Lehramt studieren, aber aufgrund des Kopftuches habe ich mich dagegen entschieden, weil ich wusste, dass Lehrer in der Schule in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, das Kopftuch nicht annehmen werden als Lehrerin. Vor allen Dingen nicht, wenn du verbeamtet sein möchtest. Ich meine sogar, dass es im Grundgesetz steht das drin, dass das nicht erlaubt ist. Und ja, weil ich diese Annahme war, habe ich es dann auch nicht weitergeführt. Ich habe mich mit dem Kopftuch entschieden, nachdem ich mein Abitur abgeschlossen habe. Ich wollte es eigentlich in meiner Oberstufenzeit machen, aber da waren meine Eltern dagegen, weil sie wussten, ich werde Probleme dadurch bekommen mit Lehrern, mit Schülern, mit Freunden. Also ich komme aus einer gläubigen Familie, aber ich komme auf gar keinen Fall aus einer strenggläubigen Familie, weil meine Eltern viel zu wenig gelernt haben über den Glauben. Bedingt dadurch, dass meine Großeltern gar nicht wussten, also gar nicht so viel über Religion wussten. Sie wussten natürlich über die Imame einiges und konnten das dann auch an die Kinder weitergeben. Genau, es war kein bewusstes Leben der Religion. Der Glaube war immer ein Teil der Familie. Meine Mutter hat das Kopftuch angelegt, als ich weiß es nicht genau, aber als ich, glaube ich, 12 oder 13 war. Viele Jahre hat sie das Kopftuch nicht angelegt, weil es immer Gründe gibt, vor allen Dingen, wenn man in einem Beruf ist. Meine Mutter war Putzfrau. Jahrelang hat sie als Putzkraft im Krankenhaus gearbeitet und auch als Friseurin, bevor ich auf die Welt gekommen bin. Nachdem ich auf die Welt gekommen bin, hat sie damit aufgehört. Und sie wusste, dass das mit dem Kopftuch ein Problem sein könnte, schon damals. Und sie wollte sich diesem Problem nicht stellen. Deswegen hat sie das Kopftuch erst viel später angelegt. Der Alltag einer religiösen bzw. unserer gläubigen Familie, also wir, mein Vater geht zur Moschee. Mein Vater ist auch Vorstandsvorsitzender einer Moschee in einem Vorort aus Aachen. Und meine Eltern waren aber beide noch nicht in Mekka auf der Wallfahrt. Also es ist ja eine der 5 Pflichten im Islam. Das lag daran, dass meine Mutter berufstätig ist und sie noch nicht die Zeit dazu gefunden haben, das zu machen. Also wir alle Kinder sind aber auf die Koranschule gegangen. Also wir haben mit 6 Jahren angefangen und haben dann irgendwann mit 11, 12 aufgehört. Und ab dann wussten wir auch selbst, was es ist, ein muslimisches Kind zu sein und dass es gewisse Pflichten gibt. Und die haben wir dann auch von unseren Eltern erlernt bekommen. Und im Ramadan haben wir alle gefastet, gemeinsam unser Fasten gebrochen. Es ist aber nicht so, dass meine Eltern uns jeden Tag 5-mal am Tag sagen müssen, heute ist das Mittagsgebet, möchtest du jetzt beten? Nein, das gibt es bei uns nicht. Das entscheidet jeder selbst. Meine Eltern sagen auch immer wieder, das ist unsere eigene Verantwortung, wie wir mit unserem Glauben umgehen. Es ist uns freigestellt, ob wir es strenger ansehen, ob wir es lockerer ansehen. Und ich glaube, der Glaube war für mich wichtig schon als Kind, weil ich immer eine positive Erinnerung an meine Kindheit hatte, was den Glauben betrifft. Also für mich war es manchmal an manchen Tagen der Weg zur Koranschule ein ganz, ganz schlimmer, weil ich einfach keine Lust hatte, irgendwie an dem Tag den Koran zu lesen, mich anzustrengen. Es ist ja auch anstrengend. Du brauchst ja eine gewisse Leistung, musst du ja erbringen, damit der Imam, der vor dir steht, auch mit dir zufrieden ist. Mich hat das aber so gepackt. Also ich war so interessiert daran, immer besser zu werden, weil ich wahrscheinlich so eine Eigendisziplin entwickelt hatte, auch schon im frühen Kindesalter. Und ich fand einfach schon die Sprache schon damals als Kind, allein schon die Schrift, also den Koran, so interessant, dass der mich sehr neugierig gemacht hat. Und ich war sehr neugierig. Und wenn vom Propheten Mohammed gesprochen wurde, habe ich mir nie etwas Negatives von ihm vorgestellt. Ich habe mir ein positives Bild gemacht und meine Eltern haben oft einmal gesagt, wenn es dir nicht gut geht, dann denk an Gott und Gott möchte immer etwas Gutes. Gott hat immer etwas Gutes in sich drin und will auch was Gutes weitergeben. Und wenn es mir manchmal nicht gut ging oder ich in der Schule nicht gute Leistungen erbracht hatte, habe ich das immer zurückgeführt auf Gott. Gott war zwar nicht schuld dafür, aber Gott war immer ein Teil von mir. Und ich wusste, heute habe ich schlecht gelernt, deswegen hatte ich auch in dem Test oder in der Arbeit eine schlechte Leistung. Und Gott hat mich erinnert, dass ich vielleicht noch bessere Leistungen erbringen könnte. Ich hatte schon zum Teil Phasen, vor allen Dingen in der Pubertät, wo ich dachte, heute hast du nicht gut für die Arbeit gelernt oder du hast heute nicht zu Hause geputzt für die Mama oder irgendwie sowas. Habe ich immer gedacht, das kannst du nicht machen, das ist nicht gut, Gott mag das nicht. Es gab auch mal negative Erinnerungen an Gott. Also manchmal hat mir das auch nicht in den Kram gepasst. Aber das war eigentlich sehr selten, dass das so war. Wenn man vielleicht mal böse war auf die eigenen Eltern oder so. Oder auf sich selbst auch mal böse war. Oder man hat auch als Kind auch mal schlechte Tage, wo dann die Freunde nicht an einem teilhaben möchten und du bist alleine und du fragst dich, warum. Diese Frage stellen sich ja auch Kinder schon. Gott war und ist immer halt. Also ich habe ein Vertrauen zu Gott und ich denke, dieses Vertrauen wird stetig bleiben. Aber die Verantwortung für mich selbst, die führe ich nicht nur auf Gott zurück, sondern auch auf mich selbst als Person. Ich habe einige Imame erlebt, um genau zu sein, drei. Den ersten Imam, den habe ich als sehr streng in Erinnerung, als sehr, sehr streng. Aber er hat uns, also durch ihn habe ich Disziplin erfahren. Da war ich 6 Jahre alt und konnte schon die Suren, die ja im Koran stehen, die man dazu benötigt, um später zu beten, schon sehr, sehr früh verinnerlicht. Und das verdanke ich auch dem Imam. Auf der anderen Seite wusste ich aber damals schon, es kann ja nicht sein, dass du in eine Koranschule gehst und das machst du für dich selbst und für Gott, dass du immer streng behandelt wirst. Bis dann irgendwann der zweite Imam kam, der mir sehr viel beigebracht hatte und der mir auch sehr viel Feedback gegeben hatte, was mich als Person betrifft, vor allen Dingen was meine Leistungen betrifft. Er hat mir immer gesagt, du kannst das, du kannst sehr gut Koran lesen, du verstehst jetzt schon, wie man die Sprache ausspricht. Und da war ich immer sehr stolz drüber. Und wahrscheinlich ist das auch ein Teil, warum ich so eine positive Erinnerung an meine Koranschulzeit habe. Also glücklicherweise hatte ich keine Phase, wo ich Bedenken hatte, dass ich als Mädchen benachteiligt werden könnte aufgrund meiner Religion. Für mich war das total unwichtig, was andere Mädchen denken oder machen. Meine Mutter war einfach sehr stark ein Vorbild von mir. Meine Mutter hat mir vorgelebt, dass Frauen für sich selbst stehen. Also keine Frau ersetzt eine andere Frau oder ist dasselbe wie eine andere Frau. Jede Frau hat ein eigenes Leben. Und daher habe ich meine Mutter mir als Vorbild genommen und dachte mir, wenn du auf dem Weg deines Lebens eine gute Ausbildung absolvierst, im besten Fall ein Studium absolvierst und arbeiten kannst und für dich selbst stehst und niemandem Rechenschaft abliefern musst, du unabhängig sein kannst, dann kannst du das auch mit dem Kopf. Doch für mich war das überhaupt gar keine Frage. Für mich war das sogar eher ein Schutz, dass ich weiß, so kann ich auch meine Selbstdisziplin erlangen, wenn ich das Kopftuch trage. Stehe ich auch für mich selbst. Ich vermute, es ist ein ganz natürlicher Prozess, dass auch sich ein junges Mädchen sich verliebt. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe mich auch verliebt in viele, viele Jungs. Und ich habe mich nur geschämt, es meiner Mutter zu erzählen. Wäre ich wahrscheinlich so ein lockerer und offener Mensch gewesen, hätte ich das bestimmt meiner Mutter erzählt. Und ich glaube, sie hätte auch gar kein Problem damit gehabt. Sie hat auch so keine Probleme mit Jungs. Aber ich war ein sehr, sehr introvertiertes Kind und war auch sehr zurückhaltend und habe deswegen nicht viel von mir preisgegeben, habe vieles gemacht, aber ich habe nicht viel von mir preisgegeben. Und wenn ich verliebt war, dann habe ich davon geträumt und das war so. Ich wusste ja, Gott mag es eigentlich nicht, wenn du einfach so mit Jungs irgendeine Liebesgeschichte im jungen Alter führst. Es hat ja auch einen Sinn und Zweck, warum Frauen und Männer zusammenkommen. Und für mich war das immer ein schönes Bild, einen Partner zu haben, mit ihm durchs Leben zu gehen und Gemeinsamkeiten zu teilen und füreinander da zu sein. Und dieses Bild hat mich auch immer geprägt und das habe ich auch immer versucht weiterzuführen. Die Religion hat mich schon vor vielen Verwirrungen geschützt, zumal ich auch wusste, dass in meinem Freundeskreis viel passiert ist. Also meine Freundinnen sind zu Diskotheken gegangen, haben abends viel unternommen, mit Jungs viel unternommen, aber ich wusste, es passt nicht zu mir. Ich wollte es auch gar nicht. Ich hatte überhaupt gar kein Interesse daran, rauszugehen und bis morgens Partys zu machen. Ich wusste irgendwie, das sind gegen die Werte meiner Eltern. Irgendwie wusste ich das und habe mich auch immer dran gehalten, schön und brav. Ich wusste aber, wenn meine Freundinnen das machen, dann machen sie das. Das ist nicht verwerflich. Ich hatte auch eine sehr gute deutsche Freundin, die mir das Leben einer deutschen Familie gezeigt hat. Und ich durfte daran teilhaben. Und ich bin wirklich bis heute darüber dankbar, dass sie mir das gezeigt hat, weil ich einfach dadurch ein sehr offenes Bild habe von der deutschen Kultur. Ich habe die Feiertage mitbekommen, Weihnachten, Silvester, Ostern und es war zwar keine streng gläubige Familie, klar, die waren christlich-katholisch, aber ich durfte daran teilhaben und das war schön und ich hatte lange Zeit keine gläubigen Freundinnen. Irgendwann, wenn man sich dann selbst kennenlernt und weiß, was man für Interessen hat, sucht man sich dann auch Freunde aus, die dann dasselbe Interesse teilen. Das war dann in der späten Pubertätszeit. Da war ich ungefähr 14, 15 Jahre alt. Da habe ich so das erste Mal Kontakt aufgenommen mit vielen, vor allen Dingen vorrangig türkischen Freundinnen. Und das lag daran, dass in meinem Umfeld türkische Mädchen oft da waren. Aber ich war auch immer interessiert daran, nicht unbedingt nur türkische Freundinnen zu haben, sondern einen multikulturellen Freundeskreis aufzubauen. Daran war ich immer interessiert, weil mich diese verschiedenen Facetten jeder einzelnen Freundin interessiert haben, neugierig gemacht haben. Und heute ist mein Freundeskreis auch bunt gemischt. Also ich habe Freundinnen aus Eritrea, aus Polen. Ich habe auch viele türkische Freundinnen, aber ich habe auch Freundinnen aus Syrien. Es gab natürlich immer Unterschiede, aber es gab auch Gemeinsamkeiten. Es muss auch nicht unbedingt jedes Mal sein, dass man über Religion redet, weil nicht jeder ist philosophisch. Also nicht jeder denkt so tiefgründig philosophisch. Und es ist auch einfach mal schön, bei Freunden anzukommen und zu sagen, heute möchte ich mich ausruhen, heute möchte ich über nichts nachdenken. Die Zeit nach dem Abitur war eine sehr angenehme Zeit. Ich hatte viel Zeit, um über vieles nachzudenken. Und ich hatte immer im Gedanken, dass ich in naher Zukunft das Kopftuch anlege und habe mich nach meiner Abiturzeit sehr viel damit beschäftigt. Und als ich mich dann zur Universität angemeldet habe, war das dann auch der erste Tag, als ich das Kopftuch angelegt habe. Dann habe ich auch meine Schwester mitgenommen und sie war so locker. Sie hat gesagt, oh, du machst das jetzt wirklich? Ich dachte, du machst das nicht. Und sie hat das so auf die leichte Schulter genommen und mir ein gutes Gefühl gegeben, dass ich das auch auf die leichte Schulter nehmen sollte und mir jetzt nicht denken sollte, durch dieses eine Tuch und vielleicht durch das längere Kleidchen, was ich anziehe, dass ich jetzt Grund auf alles ändere in meinem Leben. Es war ein sehr seltsames Gefühl auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hatte ich das Kopftuch auch schon zur Zeit der Koranschule sehr oft angelegt und also getragen. Ich fand es immer schön, mich so ein bisschen zu bedecken. Das sah immer so ein bisschen hübsch aus. Und ich wusste aber an dem Tag, jetzt wird's ernst. Jetzt im Studium fühle ich mich wie eine von mehreren tausend Studierenden in Deutschland, die ja auch das Kopftuch tragen. Und ich fühle mich jetzt nicht irgendwie beobachtet. Manchmal wird man beobachtet. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich vielleicht mal ein knallfarbiges Kopftuch anhaben, kann ja auch daran liegen. Also es gibt einfach manchmal Tage, wo du dann ein gelbes Kopftuch trägst und die Leute gucken dann und denken, warum hat sie denn heute ein gelbes Kopftuch an? Ich habe sehr viele Kopftücher, weil ich es mag, mich bunt anzuziehen. Ich fand es auch am Anfang sehr schön, aufzufallen. Mittlerweile langweilt mich das. Also aufzufallen mit verschiedenen Stilrichtungen. Also mal war es ein langes Kleid mit einem schönen bunten Kopftuch. Es gab dann Zeiten oder Situationen, wo ich gemerkt habe, okay, du bist jetzt hier die Einzige mit dem Kopftuch. Ich habe zum Beispiel eine ehrenamtliche Ausbildung zur Projektmanagerin gemacht. Also die meisten Teilnehmer dort waren in meinem Alter und Studierende und sind sofort auf mich zugekommen und haben gesagt, du trägst das Kopftuch, warum trägst du das Kopftuch? Kannst du uns das mal erklären? Und für mich war das jetzt nicht so ein Moment, wo ich dachte, nein, ich erkläre euch jetzt gar nichts. Für mich war das ein Moment, wo ich dachte, oh, ich glaube, du hast gerade die Chance, mal zu erklären, was das Kopftuch wirklich für eine Bedeutung trägt. Und ich habe es immer positiv angenommen. Manchmal war mir nicht danach zu reden, aber häufiger war es so, dass ich gedacht habe, das ist die Situation, das ist jetzt ein Moment, die solltest du ernst nehmen und die Initiative ergreifen, das Kopftuch wirklich mal zu erklären, wie es wirklich aussieht und wie es nicht immer aussieht in den Medien. Also da fallen ja meistens die Begriffe wie Zwang und ja, Pflicht ist, das kann man sowohl negativ als auch positiv nehmen, aber es ist nicht nur Zwang, es ist auch eine freiwillige Entscheidung. Und dann, das bin ich auch das erste Mal so richtig zu Wort gekommen und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich wusste, ich werde angenommen, ich wusste, ich werde auch so akzeptiert, auch mit dem Kopftuch, und das ist gar kein Problem, es ist halt anders. Ich habe natürlich auch negative Erfahrungen gemacht und werde sicherlich auch viele negative Erfahrungen machen. Zum Beispiel, als ich auf der Wohnungssuche war in Köln. Die erste Frage, die mir gestellt wurde, ist, was ich studiere. Als ich dann gesagt habe, ich studiere Islamwissenschaften, mir dann sofort am Telefon gesagt wird, nein, es tut uns leid, wir können Ihnen leider keine Wohnung anbieten. Man sich dann die Frage stellt, warum? Liegt es an meinem Studiengang? Liegt es an meiner Aussprache? Liegt es an meinem Namen? Es gab auch Situationen, wo ich dann auf Wohnungssuche war und dann vor Ort war und mir dann die Wohnung anschauen durfte und der Vermieter mich dann komisch angeschaut hatte und gesagt hatte, ach so, musst du das Kopftuch tragen? Ich wurde direkt geduzt. Ne? Ich wurde nicht mal ernst genommen. Mir gegenüber wurde kein Respekt entgegengebracht. Und dann die direkte Frage, die meines Erachtens sehr undiskret war und immer noch ist, wenn ich diese Frage bekomme, musst du das Kopftuch tragen? Und ich mir denke, was denkst du eigentlich, dass du mir diese Frage stellen darfst? Wenn ich zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch habe und eingeladen werde und mir mein Gegenüber mir dann sagt, ja, aber das Kopftuch, das ist jetzt aber ein Problem. Ja, das geht jetzt nicht. Ich dann frage, warum? Warum geht es denn nicht? Was ist denn das Problem daran? Zum Beispiel ist das jetzt gerade aktuell. Ich bin Übungsleiterin und ich biete Bewegungskurse an und habe auch eine Lizenz dafür. Aber es gibt so viele Einrichtungen, die mir dann sagen, nee, aber das Kopftuch ist ein Problem. Das können die Kinder nicht verstehen. Dann stelle ich mir dann die Frage, ja, wenn sie es jetzt nicht verstehen, wann sollen sie es denn in diesem Leben verstehen? Sie werden ja irgendwann wieder mit dem Kopftuch konfrontiert. Sollte mal ein Lehrer mit einem Kopftuch dem Schüler gegenüberstehen oder es gibt Arbeitgeberinnen, die stehen auch mit dem Kopftuch dort, dann ist das so. Es wird sich in Zukunft immer vermehren. Warum immer eine direkte Ablehnung? Und es gab natürlich auch Einrichtungen, die mich angenommen haben, die gar kein Problem damit hatten, die sogar gesagt haben, es ist eine Bereicherung für unsere Einrichtung. Wenn ich Sport mache, trage ich ein leichteres Kopftuch, was mir dann nicht so eng am Kopf anliegt. Ich werde es jetzt wahrscheinlich auch mal demnächst versuchen, so ein bisschen von hinten zu tragen, damit der Halsbereich ein bisschen befreit ist, weil es ja schon anstrengend ist. Mit dem Kopftuch. Also man schwitzt und wenn man dann schon am Kopf schwitzt und es ist am Kopf einem glühend warm, sich dann nicht mehr weiter auf den Sport konzentrieren kann. Das Kopftuch ist im Sommer heftig, ja. Es ist heftig. Es wird einem sehr warm, aber ich rede mir mal ein, das Kopftuch schützt mich vor der Sonne. Ich habe auch nie in meinem Leben mich sehr offen und freizügig angezogen. Auch vorher nicht, auch vor dem Kopftuch. Ich wollte es einfach nicht. Ich war so nicht so neugierig, irgendwie jetzt einen Minirock oder so zu tragen. Ich habe es immer so als unangenehm empfunden. Wobei man ja dann manchmal auch im Zimmer dann mal einen Minirock anzieht und sich dann vor den Spiegel stellt und dann sagt, ja, es ist schön, aber viele strenggläubige Muslime, ne, sind der Meinung, ja, dass der ganze Körper auf gar keinen Fall geformt werden sollte, keine Konturen zeigen. Und jeder hat eine andere Ansicht, was das betrifft. Ich kann jetzt nicht in Deutschland mit ja, ein formloses Gewand tragen. Das ist einfach nicht meine Art. Also es ist nicht mein Stil. Irgendwie ist man ja als junge Frau immer modern und möchte auch modern sein. Und da ziehe ich auch mal eine engere Hose an. Man muss natürlich gewisse Bereiche des Körpers jetzt nicht unbedingt reizvoll ausdecken, aber ich finde, jeder kann das selbst entscheiden, wie er rumläuft. Ich passe mich auch so ein Stück weit der Mode in unserer Kultur auch, also in Deutschland an, mit einem Chador. Es ist jetzt kein dunkles Körpergewand, wie es viele Frauen beispielsweise im Iran oder in arabischen Ländern tragen, sondern es ist schon modisch angepasst. Also die Jeans geht völlig in Ordnung und das Kopftuch muss jetzt zwar die Haare bedecken, auch den Halsbereich und auch möglichst auch den Oberkörper, also den Brustbereich bedecken. Aber ich nehme es nicht so streng. Es gibt auch Zeiten, wo ich mal hohe Schuhe trage oder einfach auch mal mit Sportschuhen vor die Tür gehe oder ein Abendkleid anziehe. Es ist eine Sache des Gemütszustands. Ich denke, dass das Kopftuch auch bestimmte Sachen auslösen kann. Man geht davon aus, dass das Kopftuch dazu da ist, sexuelle Reize bei Männern nicht auszulösen. Aber man erlebt oft das Gegenteil. Also es ist oft so, dass gerade Frauen mit Kopftuch dafür, ja, eigentlich ausgewählt werden, für die Heirat zum Beispiel. Also dass sozusagen bereit sind für die Ehe, weil sie sich ja verhüllen und somit ihre sexuellen Reize bedecken und somit halt kostbar sind für Männer, die jetzt in den Bund der Ehe eingehen möchten. Und ich denke nicht, dass Frauen, die keine Kopftücher tragen, weniger religiös sind als ich. Es gibt Frauen, die sind vom Herzen gläubig, aber möchten das Kopftuch nicht tragen, weil sie es einfach nicht möchten und weil sie sich nicht dazugehörig fühlen möchten. Das akzeptiere ich und da habe ich auch gar keine Probleme mit. Ich akzeptiere auch die ungläubigen Frauen. Die haben auch ihre Gründe. Jeder auf seine Art und Weise, weil ich möchte ja auch akzeptiert werden. Ich möchte ja auch nicht ständig unter die Lupe genommen werden, nur weil ich das Kopftuch trage und nur weil ich gläubig bin. Ich kenne viele religiöse Menschen und da gibt es viele Dinge, worüber ich mich ziemlich aufrege. Das sind vorrangig Frauen, die sagen, aufgrund des Kopftuches oder aufgrund der Religion, fühle ich mich nicht verpflichtet zu arbeiten, mein Mann muss arbeiten. Ja, das ist eine sehr bequeme Haltung, dem ich absolut widersprechen muss, weil ich das absolut nicht so sehe, dass Frauen zu Hause sitzen sollten und der Mann geht arbeiten und sorgt für das finanziell, also sorgt für das Einkommen und den Unterhalt der Familie. Wir haben die Möglichkeit hier in Deutschland, uns zu bilden. Warum kann man das nicht einfach annehmen? Warum denkt man, man müsste das nicht tun als Frau? Das ist für mich etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Zumal Frauen eigentlich zu so vielen Dingen fähig sein können, aber sich aus Bequemlichkeitsgründen einfach die Ausrede einfallen lassen, man müsste ja nicht arbeiten. Also weil man denkt, als Frau könnte man auch zu Hause sitzen. Oder es gibt Menschen, das habe ich sehr oft erfahren, die sehr intolerant sind. Die sagen, warum soll ich mich mit dem Deutschen, dem Russischen oder dem polnischen Nachbarn unterhalten, wenn ich doch meine eigene Familie habe? Das reicht doch, die verstehen mich doch eh nicht. Sich dann beschweren über Deutschland, über Behördengänge. Es aber nicht wagen, irgendwie einfach mal einen Deutschkurs zu besuchen, wenn sie dazu fähig sind. Also es gibt viele junge Frauen, die eigentlich dazu fähig sind, einen Deutschkurs zu besuchen, es aber nicht tun, weil sie denken, sie müssen es sowieso nicht machen. Sie werden ja sowieso nicht arbeiten. Jeder ist für sich selbst verantwortlich.